Hi, ich bin Daniel, Pastor in der Christusgemeinde Barmbek Süd. Hier findest du die wöchentlich aktuellen Predigten aus unseren Gottesdiensten. Wir wünschen dir viel Freude und Gottes Segen bei dieser Ausgabe.
Also, ich bin Daniel, leitender Pastor der Christusgemeinde. Und ich möchte heute Morgen gerne mit einer Frage starten, nämlich: Wie viel von dem, was du heute denkst, stammt eigentlich von jemand anderem? Worte haben Macht. Wir gehen jetzt mal in unsere Kindheit zurück. Jeder so für sich. Das ist die Zeit, wo wir massiv geprägt werden, wo wir das meiste von allem lernen, was wir überhaupt im Leben brauchen und glauben und tun und so weiter. Und wir überlegen jetzt nochmal, stell dir dich mal vor, so als Kind, welche prägende Kraft die folgenden Sätze haben. Ich hab dich lieb. Ist nicht so schlimm, jeder macht mal Fehler. Hey, du hast es drauf. Du bist schön. Ich bin stolz auf dich. Und welche Kraft die folgenden Worte haben. Stell dich nicht so an. Jetzt reiß dich mal zusammen. Aus dir wird nie was. Warum kannst du nicht sein wie deine Schwester? Warum kannst du nicht sein wie dein Bruder? Wie viel von dem, was du heute denkst, stammt eigentlich von jemand anderem? Das sind ja einfach so Worte, so dahingesagt. Und die Menschen, die diese Worte gesagt haben, die haben wahrscheinlich nicht viel darüber nachgedacht. Die wurden einfach so gesagt. Und die Situation ist längst vergangen, vielleicht sind diese Menschen auch längst nicht mehr Teil deines Lebens, aber was passiert eigentlich, wenn aus diesen Worten Gedanken werden? Dann braucht es gar nicht viel Fantasie, um sich bewusst zu machen, dass diese Worte und Gedanken prägen, wie wir leben. Was wir denken, prägt, wie wir leben. Es beeinflusst, wie wir heute als Erwachsene Entscheidungen treffen, wie wir uns in Beziehungen verhalten, obwohl wir vielleicht theoretisch wissen, wir wollen es anders machen. Es beeinflusst, wie wir Freundschaft leben und was wir vielleicht über uns selber denken und wie wir uns selber sehen. Worte haben Macht. Und in der Bibel gibt es einen Text, der vergleicht dann Worte mit Festungen, also einem Konstrukt, das nicht leicht weggeht, das stark ist, das Kraft ausdrückt, das stabil ist. Jetzt haben wir in Hamburg mit Festung gar nicht so viel zu tun, aber wir haben den Dom auf dem Heiligen Geistfeld, ja, unsere Version von Jahrmarkt, und da sind Karussells. Wie wäre es mit einem Gedankenkarussell? Es ist ein ganz anderes Bild, aber es ist genau das Gleiche. Etwas, das sich nicht von der Stelle bewegt und immer am gleichen Platz bleibt. Und die Frage ist, wie kann man dieses Gedankenkarussell stoppen? Was können wir tun? Wir sind jetzt am Ende von unserem Bibelprojekt und ich möchte heute gerne mit euch in das 10. Kapitel vom 2. Korintherbrief geben, einen Brief, den der Gemeindegründer und Apostel Paulus geschrieben hat an die griechische Stadt Korinth. Und wenn du eine Bibel mitgebracht hast, kannst du sie gerne aufschlagen und mitlesen. Ich gehe einfach so die Verse mit uns durch und wir lesen die ersten beiden Verse aus dem 10. Kapitel. Da heißt es: Ich, Paulus, möchte mit euch noch eine persönliche Angelegenheit klären, im Geist der Güte und Freundlichkeit, die Christus uns schenkt. Einige von euch sagen mir nach, ich sei feige und ängstlich, solange ich bei euch bin. Aber mutig und zu allem entschlossen, wenn ich mich nur weit genug von euch entfernt habe. Zwingt mich bitte nicht dazu, tatsächlich hart durchgreifen zu müssen, wenn ich zu euch komme. Auf jeden Fall werde ich entschieden gegen alle vorgehen, die mir allzu menschliche Absichten unterstellen. Was ist da los? Also Paulus hat bis dahin sehr warm und freundlich mit der Gemeinde geredet, hat sie auch gelobt. Und dann in Kapitel 10 verändert sich auf einmal der Ton. Wenn du beim Bibelprojekt mitmachst, vielleicht ist es dir sogar aufgefallen, auf einmal redet er anders. Das hängt damit zusammen, dass er bis dahin zur ganzen Gemeinde gesprochen hat. Und ab Kapitel 10 redet er zu Einzelpersonen, und es ist ja häufig so, zu Einzelpersonen, die irgendwie Streit verursacht haben. Was haben die gemacht? Die haben angefangen zu tuscheln. Sie haben angefangen zu reden. Sie haben angefangen, Gerüchte zu streuen. Wir haben es gerade gelesen, was das für Gerüchte sind, ne? Gut, mit Worten, aber im 1:1 nicht so stark. Wir können das mal übertragen auf unsere Situation. Das wäre sowas wie: Ging es dir eigentlich auch so neulich bei der Mitgliederversammlung, Pastor Paulus, da war diese Frage und irgendwie, der hat da so rumgeeiert. Ich frage mich, ob da nicht noch mehr ist, vielleicht sogar im Privaten. Ich habe ja gehört, also Paulus, der kann ja gut formulieren und mit Worten und so, aber so um 1:1 ist der mir irgendwie zu unnahbar, den kriege ich nicht gegriffen. Ja, ich glaube, so für eine charismatische Gemeinde wie unsere, mit so viel Dynamik, da bräuchte es von einem apostolischen Leiter schon mehr Präsenz. Hast du nicht auch den Eindruck, dass die Reisen von Paulus so langsam ihren Tribut fordern? Ich weiß nicht, ob wir vielleicht einen anderen Leiter für die jetzige Phase bräuchten. Merkt ihr was? Es sind nur Worte. Es ist nur so dahingesagt. Aber was passiert, wenn aus diesen Worten Gedanken werden? Auf einmal sind da Zweifel. Auf einmal ist da Misstrauen. Auf einmal sind da Grüppchen. Ich habe ja folgende Version gehört. Nee, ich glaube ja, es ist so und so. Ich halte es mit Paulus. Ich halte es mit Apollos. Ne? Das war der Anfang vom Korintherbrief. Und auf einmal hast du in der Gemeinde lauter Grüppchen, die alle was Unterschiedliches glauben und sich auf irgendeine Seite meinen, stellen zu müssen. Wegen Worten. Also ihr kennt das vielleicht auch aus dem Privaten, dass ein paar Worte reichen und das Gedankenkarussell fängt an, sich zu drehen. Kannst abends nicht einschlafen, weil morgens irgendjemand was gesagt hat. Die Situation ist längst vorbei, es war einfach nur so, aber abends liegst du im Bett und kommst nicht zur Ruhe. Oder es sind diese einfachen Worte aus der Kindheit und obwohl du inzwischen schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel hast, begleiten die dich. Oder du kriegst so eine Nachricht und liest nur den Anfang und siehst, da schreibt jemand, hey, ich muss dringend mit dir reden. Und schon geht den Gedanken los und denkst, oh, was könnte es sein? Das ist bestimmt was ganz Schlimmes. Und den ganzen Tag schiebst du es auf, diese Nachricht zu lesen und zu öffnen und überlegst dir schon drei Varianten, wie du antwortest. Und dann machst du die Nachricht auf und dann steht da, hey, ich muss dringend mit dir reden. Das gestern war richtig stark, vielen Dank. Ich so, oh, wofür all der Stress? Die Gedanken drehen sich so schnell. Was kann man tun? Gucken wir mal in die Bibel, was er tut. Wir gehen mal zu Vers 3. Paulus schreibt, natürlich bin auch ich nur ein Mensch. Ne? Korinth, die Diskussion, Superapostel. Wer ist der übermenschliche Leiter? Er sagt, ich bin nur ein Mensch. Also Fehler, Macken und so weiter. Aber ich kämpfe nicht mit menschlichen Mitteln. Und man kann das ganz leicht überlesen, was für Paulus selbstverständlich ist. Und ich möchte das hier highlighten, unterstreichen. Er sagt, ich kämpfe. Du und ich, wir sind in einem Kampf. Und es ist ein unsichtbarer Kampf. Es ist ein Kampf der Worte, ein Kampf der Gedanken. Und ich weiß, viele Leute in Hamburg, wenn ich anfange über den Teufel und Satan und so weiter zu sprechen, da hat man echte Schwierigkeiten damit. Aber trotzdem würden doch viele Menschen sagen, ja, Gedanken sind nicht einfach neutral. Sie haben Kraft, Menschen zu vergiften, Gruppen zu zerstören, Freundschaften zu beeinflussen. Und bei uns in der Schule, ne, man kriegt das naturalistische Weltbild vermittelt, also alles lässt sich irgendwie wissenschaftlich erklären und das Weltbild der Bibel sagt, ja, man kann vieles wissenschaftlich erklären, aber es ist noch größer. Das Weltbild der Bibel ist größer als das, was ich in der Schule gelernt habe. Und so ist Paulus unmissverständlich und schreibt dann an Christen in Ephesus und im Zu, im Kapitel 6, Vers 12 folgendes. Er sagt, unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, also nicht gegen Menschen. Was für eine starke Botschaft in unserer Zeit, oder? Was für eine starke Botschaft für Deutschland im Jahr 2026. Wir kämpfen hier nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Also, Paulus sagt, wir sind in einem Kampf, du und ich. Dieser Kampf ist nicht gegen eine Politikerin, nicht gegen einen Chef, nicht gegen andere Christen, er ist gegen geistliche Mächte. Natürlich, jeder Mensch, du und ich, stehen immer wieder in der Versuchung, Raum für diese Dinge zu schaffen in unserem Leben. Aber der Kampf ist nicht gegen die Menschen, sondern gegen die Gedanken, die sich da so ausbreiten wollen. Ja? Und dieser Kampf, den kann man nicht sehen, aber er hat sichtbare Auswirkungen. Das will ich euch gleich an zwei Beispielen deutlich machen. Bevor ich jetzt weiter darüber rede, will ich noch eine Sache sagen, unbedingt auch als Pastor. Unsere Gedanken werden auch beeinflusst von unseren Hormonen, auch von irgendwelchen psychischen Dynamiken, aber damit kenne ich mich nicht aus. Es wäre jetzt völlig vermessen, darüber hier eine Predigt zu halten. Ich will das nur einmal deutlich sagen. Es gibt psychische Krankheiten, es gibt hormonelle Ursachen und all das. Darüber müssen Experten was sagen. Ich bin Experte für andere Dinge. Ich bin Theologe. Das heißt, ich rede jetzt über geistliche Themen, über Themen, die du vielleicht bei Thalia nicht im Bücherregal findest. Okay? Gut. Was sind die zwei Beispiele? Das erste Beispiel ist, bevor Jesus all die guten Dinge tut, für die Leute ihn auch richtig gut finden, kommt er in einen Kampf. Und es ist kein Kampf mit Fäusten, es ist kein Kampf, wo sich die Klingen kreuzen, es ist ein Kampf der Worte und Gedanken. Satan spricht. Das ist ein sprechendes Wesen. Lesen wir zum Beispiel in Lukas 4. Und er kommt zu Jesus und Satan gibt sich gerne sehr christlich. Na, wir haben es in 2. Korinther 11 gelesen diese Woche. Er verkleidet sich als Engel des Lichts. Das heißt, er kommt mit guten Botschaften. Komm, ich helfe dir. Komm, ich bestätige dich. Komm, hey Jesus, wirf dich da runter. Das zeigt doch, wie stark dein Glaube ist. Gott wird dich tragen. Und in der Masche hat sich in hunderten von Jahren nichts geändert, auch in der Kirchengeschichte. Er nimmt Lüge, mischt ein bisschen Wahrheit unter. Das macht es halt so schwer, das zu erkennen. Lüge, ein bisschen Wahrheit, gut durchgemischt. Da. Und wahrscheinlich kann er unsere Gedanken nicht lesen, aber er kann Gedanken platzieren. Wie eine Versuchung. Und es ist an uns zu erkennen, woher kommt der Gedanke. Es ist wie ein leckeres Essen, das er uns hinhält und sagt, hier, das wäre doch jetzt, das würde sich gut anfühlen, wütend zu werden. Das würde sich doch jetzt gut anfühlen, rechthaberisch. Hier, komm, hier ist der Gedanke und wir beißen es zu uns, vergiftet uns von innen. Woher weiß ich das? Zweites Beispiel. Wie wird Jesus verraten? Von einem Mitarbeiter aus seinem engsten Kreis, sein Nachfolger. Ein Mann, der an irgendeinem Punkt, und das wissen wir nicht genau wann, diesen Gedanken Raum gegeben hat. Und dann haben sie ihr Unwesen getrieben, bis sie dann eben zu einer Tat geworden sind. Und wir lesen jetzt in Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 2, was die Bibel darüber sagt. Jesus war mit seinen Jüngern beim Abendessen. Der Teufel hatte Judas, dem Sohn von Simon Iskariot, bereits den Gedanken ins Herz gegeben, Jesus zu verraten. Das Herz ist im Hebräischen der ganze Mensch, das Wollen, Fühlen, Denken und so weiter und so fort. Nochmal die Frage. Wie viel von dem, was du heute denkst, stammt eigentlich von jemand anderem? Wir sind in einem Kampf, den man nicht sehen kann. Die Auswirkungen kann man aber spüren. So, was machen wir jetzt damit? Wie gehen wir weiter? Gut, dass ihr fragt. Vielleicht sagst du, boah, das kriege ich ja alles alleine hin. Ne? Ich kaufe mir ein Buch, ich hole mir einen Podcast an, ich denke positiv und so. Aber die Wahrheit ist ja, viele von uns kriegen es trotzdem nicht hin. Und Paulus sagt, es ist ein geistlicher Kampf. Deswegen so toll Podcasts sind, so toll Bücher sind. Einen geistlichen Kampf muss man mit geistlichen Mitteln und nicht mit menschlichen Mitteln führen. Und das führt er jetzt in den Versen 4 und 5 aus. Er sagt, ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude, ne? Die Gedankengebäude, nicht die Menschen, Cancel Culture ist grüßen, Gedankengebäude niederzureißen, einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und erstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Es ist so ein bisschen unklar, was Paulus meint. Das ist das Fiese an der Bibelstelle. Er sagt, ich kämpfe und ich reiße Gedankengebäude nieder. Und dann ist man voll gespannt, wie bei einem Witz, wo man auf die Pointe wartet. Und, wie macht man's? Und dann wechselt er das Thema. So, oh. Gut, was kann man machen, wenn die Bibel an einer Stelle nicht klar ist? Dann ist das Prinzip, wir legen die Bibel mit der Bibel aus. Das heißt, wir gucken, was steht denn sonst so drin? Und ich habe euch mal drei Waffen Gottes mitgebracht, die nicht in dieser Bibelstelle stehen, die aber woanders sind. Erste Waffe. Das Wesen eines Karussells ist ja, dass es sich um sich selber dreht. Corrie ten Boom, die auch das Konzentrationslager überlebt hat, die hat gesagt, Sorgen sind wie ein Karussell, das sich um unsere Ängste dreht. Also wie können wir es stoppen? Die Frage ist auch uralt. Christen in Philippi, ne, zur Zeit der Bibel, haben sich das auch gefragt. Wie können wir aufhören, uns Sorgen zu machen, Pastor Paulus? Wir drehen uns um unsere Sorgen und Ängste. Und Paulus schreibt dann im 4. Kapitel vom Philipperbrief, Vers 8, folgendes. richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Also wenn deine Gedanken sich im Kreis drehen, dann dreht Anbetung dich Richtung Gott. Und es ist so stark, die Bibel sagt nicht, du bist ein Opfer, sieh zu, sondern sagt, du kannst was tun. Du kannst beeinflussen, wo deine Gedanken hingehen. Und wenn du dich um Sorgen drehst, dann dreh deinen Blick Richtung demjenigen, der dich versorgen will. Wenn du Ängste hast, dreh dich Richtung der Macht, Größe, Schönheit, Kraft von Gott. Und eine Art, wie wir das tun können, ist Anbetung. Dass wir in der bewusst auch in diesem Gottesdienst unseren Blick geben, weg von dem, was medizinisch kommende Woche ansteht, was schulisch nächste Woche ansteht. Und wir gucken auf Gott und sagen, ich bin nicht naiv oder weltfremd, aber ich richte meine Gedanken bewusst auf die Liebe Gottes, auf den, der für mich da ist. Ich muss das permanent machen, gestehe ich. Und in meinen Kämpfen habe ich mir so eine Playlist gemacht, eine Liste mit Liedern. Und das sind Lieder, die bewusst Lieder sind, die vom Text her meinen Blick weggeben von dem meiner, mich, mir und so weiter und hin zu der Größe Gottes. Und wenn es mir dann schlecht geht und Sorgen nach mir greifen oder Ängste nach mir greifen, dann kann ich diese Lieder singen und sie helfen mir dabei, den Blick zu heben. Wenn wir in diesem Gottesdienst anfangen anzubeten, ja, die Anbetung ist zuerst für Gott, aber sei doch ganz egoistisch an der Stelle und sag, ey, allein um meinetwillen, um meiner Sorgen willen, richte ich den Blick zu Gott und singe diese Lieder für ihn und gucke weg von dem, was mir Not macht. Erste Waffe ist Anbetung. Zweitens, Paulus schreibt, wir nehmen Gedanken gefangen unter den Gehorsam von Jesus. Was bedeutet das? Nun, wenn Gedanken kommen, können wir uns fragen, ist das etwas, was Jesus wollen würde? Ist das etwas, was er sagt? Ist das etwas, was er gut findet? Entsprechen diese Gedanken Jesus oder widersprechen diese Gedanken Jesus? Was sind das für Gedanken? Was sind das für Muster, die sich hier bei mir gerade zeigen? Ich habe ein Interview mit dem katholischen Pater Einzel gehört und er sagt, weißt du, der Teufel kennt deinen Namen, aber nennt dich bei deiner Sünde. Gott kennt deine Sünde, aber nennt dich bei deinem Namen. Er ist die gleiche Situation, aber es ist grundverschieden. Der Teufel sagt, ey, du hast gelogen, du bist ein Lügner. Du hast versagt, du bist eine Versagerin. Gott sagt, ja, du hast gelogen, aber ich nenne dich Daniel. Du bist einer, der mal lügt. Aber es ist nicht deine Identität. Ich nenne dich bei deinem Namen. Es ist die gleiche Situation, wie man unterschiedlich draufschaut. So, wie kann man schauen, was ist was? Die Bibel ist da unsere große Waffe. Wir lesen in Hebräer 4, Vers 12. Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Es ist schärfer als die Klinge eines beidseitig geschliffenen Schwertes. Dringt es doch bis in unser Innerstes, bis in unsere Seele und unseren Geist und trifft uns tief in Mark und Bein. Und jetzt? Dieses Wort ist ein unbestechlicher Richter über die Gedanken und geheimsten Wünsche unseres Herzens. Die Bibel entlarvt falsche Gedanken. Dafür muss man sie natürlich auch lesen. Wie cool, dass wir jetzt eine Kleingruppe haben für Leute, die nicht so gerne Bibel lesen und wenig Bibel lesen und so weiter und so fort. Dafür machen wir auch das Bibelprojekt und solche Sachen, um das Wort Gottes zu kennen. Meine Frau hat diese Woche eins unserer Kinder beim Sport begleitet und kam dann mit einer Mama am Spielfeldrand ins Gespräch und die sagte, wir sind jeden Nachmittag bei irgendeinem Sportevent mit unseren Kindern und dann haben die Musikunterricht und alles Mögliche und so weiter und so fort. Und seitdem ich in dieser Elternbubble unterwegs bin, wir haben drei Kinder, bin ich erstaunt, wie viel Zeit, Kraft und Geld Menschen bereit sind, in ihre Kinder zu investieren. Sport, Musik, Selbstverteidigungskurse und so weiter. Wie wär's denn mal mit einem geistlichen Selbstverteidigungskurs? Niemals im Leben lernst du so leicht Dinge auswendig, wie wenn du jung bist. Deswegen lernen schon kleine Kinder den Koran oder im Judentum die Heiligen Schriften. So, ich habe eine Challenge mit einem meiner Kinder gemacht und wir hatten so Bibelverskärtchen, damit wir lernen, gute Gedanken zu denken. Und es waren so ermutigende Bibelverse. Und er hat mich einfach, der hat rasiert, der hat mich abgezogen, da gab es nichts zu sagen. Der hat es, die Dinger so gelernt. Und zu meiner Schande muss ich bekennen, ich habe es dann schleifen lassen. Und die Predigt ist jetzt meine Ermahnung an mich, das wieder aufzugreifen. Aber wenn du bei uns zu Besuch bist, du wirst es sehen, auch die zum Hauskreis kommen bei uns auf dem Klo, hängen Bibelverskärtchen und in der Küche auch. Lernen, gute Gedanken zu denken mit dem Wort Gottes. Das ist die zweite Waffe. Das dritte ist folgendes. Dietrich Bonhoeffer, verstorbener Theologe, der hat mal gesagt, die Sünde will mit dem Menschen alleine sein. Und dann beschreibt er in diesem Buch, Gemeinsames Leben heißt es, wie wenn wir erstmal alleine sind, diese Sünde unser ganzes Wesen vergiftet. So, was ist die Lösung dafür? Ist doch so, ne, dass das Gedankenkarussell sich nirgends so herrlich schnell dreht, wie wenn wir allein sind. Und ich glaube, das ist übrigens auch die Strategie immer schon, dass diese Geister und Mächte, von denen wir gelesen haben, die Strategie ist es zu isolieren, also erstmal Gerüchte streuen, dann bilden sich Grüppchen, dann bist du in dieser Gruppe drin, wo man sich die gegenseitig die ganze Zeit selber auf die Schulter klopft und sagt, wie schlimm und erschütternd und traurig alles ist. Und irgendwann ist selbst das zu anstrengend und du bist nur noch desillusioniert und dann bist du alleine. Und wenn du alleine bist, dann lässt es sich super dekonstruieren oder was weiß ich, die Hoffnung verlieren oder verbittern im Inneren. Deswegen heute Morgen für euch die Einladung aus Hebräer 10. Lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Klammer auf, der Livestream ist für, wenn du krank bist und im Urlaub. Ansonsten Kirche, Klammer zu. Ermahnt euch gegenseitig dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Nirgendwo können diese Geister und Mächte dein Gedankenkarussell so leicht anstoßen, wie wenn du allein bist. Und deswegen gibt es für mich so ein paar Männer in dieser Gemeinde, die den ganzen Daniel kennen. Einer sitzt auch heute hier, hat Geburtstag. Ich verrate nicht, wer es ist. Aber er kennt meine Kämpfe, er kennt auch Sünden von mir, er kennt den ganzen Daniel. Warum ist das wichtig? Aus zwei Gründen. Einmal, es verhindert, dass ich hier vorne ein Theaterstück aufführe. Zweitens, nur wenn diese Männer auch wissen, wo ich kämpfe und scheitere, können die mich ermutigen und können die mich ermahnen. Ich finde das so cool, dass mit meiner Kollegin Pastorin Corinna wir jetzt jemanden haben, die ganz fokussiert für Kleingruppen ist. Und sie hat ja auch diese Woche dieses Video gepostet, wo wir sagen, ey, wir wollen Kleingruppen, wo ihr einander kennt. Und wie tief diese Kleingruppen gehen und wie viel du davon hast, hängt maßgeblich davon ab, mit welcher Haltung du da bist und sagst, ich erzähle auch, womit ich kämpfe, denn dann kann ich ermutigt werden. Und dann gibt es diese Männer, das ist irre. Also ich bin ja nicht immer leitender Pastor gewesen, aber seitdem ich das bin, kriege ich in einem Ausmaß E-Mails, ist nicht schlimm, ist wirklich nicht schlimm, aber ich kann das ja vergleichen von Jugendpastorin zu leitender Pastor, was man da für Mails kriegt. Und die sind manchmal richtig wild. Und dann leite ich diesen Männern diese Mails mal weiter und dann können die genau das tun, dass die Gedankengebäude eingerissen werden. Dann sagen die, ich lese die Mail gar nicht so kritisch, wie du sie da gerade verstanden hast. Vielleicht war das gar nicht so bös gemeint. Oder sie sagen, ja, da hat wirklich einer in deinen Posteingang gereiert, das ist wirklich bresig, komm, ich bete für dich so. Aber das hilft ja, die Gedanken zu reinigen und einzureißen und nicht irgendwelche Menschen zum Feindbild zu machen. Ne? Wir sind in einem Kampf. Und dein Gegner ist ein Schwein. Wenn du am Boden liegst, dann tritt er erst recht zu. Und er greift dich an, er greift deine Liebsten an, er greift Kirchen an. Warum lieben es diese Geister und Mächte, Kirche zu zerstören? Die Kirche sind die einzigen Menschen, die über wirksame Waffen verfügen. Was du hast, hat kein Bürgermeister, hat keine Bundesregierung, hat keine UNO. Du als Christ hast geistliche Waffen, die in einem geistlichen Kampf zu bestehen. Und ich glaube, für uns als Christusgemeinde Barmbek Süd ist es Teil von unserer Berufung in den nächsten Monaten und Jahren, dass wir eine prophetische Gemeinschaft sind. Eine prophetische Gemeinschaft, die auferbauend in Liebe, in Klarheit unterwegs ist, in einer Kultur, die immer kälter wird und die hier und da toxisch ist. Dass wir Männer und Frauen sind in der Kraft des Heiligen Geistes, die den Kampf annehmen, die sagen, ey, wir bewusst richten wir unsere Gedanken weg von dem, was Sorgen, Ängste, Lästern, Pipapo ist, hin zu dem, was gut ist und was rein ist und was vorbildlich ist. Wir sind Männer und Frauen in der Kraft des Heiligen Geistes, die einander ermutigen und ermahnen, die einander anspornen, die das Wort Gottes lieb haben und es als Richtschnur und Richter nehmen für die Gedanken. Dass wir einander Gutes zu sprechen und sagen, ey, du bist ein toller Mann, du bist eine Frau nach dem Herzen Gottes. Ich weiß, es ist gerade hart, aber ich bin beeindruckt, wie du den Weg gehst, komm, ich freue dich ein. Und möchte gern für euch, gerade wenn die Christusgemeinde dein Zuhause ist, eine letzte Frage stellen. Überleg mal, wenn alle in der CGBS sich so engagieren und so reden würden wie ich, wie würde unsere Gemeinde aussehen? Vielleicht ist das Ergebnis, dass die Gemeinde ein bisschen Schlagseite hat, wenn du im Kaffeeteam bist und sagst, dann würden wir nur Kaffee trinken. Vielleicht ist es aber auch ein Moment da, wo du merkst, boah, ich glaube, ich muss Buße tun. Ich war, wie gesagt, 7 Jahre Jugendpastor und damit möchte ich jetzt schließen. Und ich erinnere mich, wie so relativ am Anfang so ein 13-jähriges Mädchen in unsere Gruppe kam, ein bisschen unsicher, ein bisschen aufgeregt und ein bisschen drüber, wie das halt so ist. Und dann ist sie einige Jahre geblieben. Und was sie in diesen Jahren hier in dieser Jugendgruppe erlebt hat, das möchte ich gerne mit euch teilen. Diese Jugendgruppe heißt, Gruppe heißt Connect und ich teile mit ihrer Erlaubnis jetzt Folgendes. Sie sagt, ich war 8 Jahre bei Connect, was so eine prägende Zeit war. Ich blicke so gern immer noch drauf zurück. Ich bin mit 13 Jahren zu Connect gekommen. Das ist natürlich ein Alter, wo man übelst geprägt wird von außen, wo sehr viel auf einen einprasselt und man sich selber finden und checken muss, wer man ist und was man gut kann. Und da war Connect so ein wertvoller Beitrag für mich. Mir wurden Dinge zugetraut. Ich durfte über mich hinauswachsen. Ich bin in die Kleingruppenarbeit gegangen und habe gemerkt, krass, ich kann voll gut Menschengruppen leiten und ich liebe es, so einen Rahmen zu gestalten. Ich hätte das für mich selber nie gedacht, dass das eine Stärke von mir ist. Ich wurde dort immer sehr, sehr gut gestärkt. Ich habe positive Dinge über mich hören dürfen, wo ich in dieser Zeit das niemals über mich gesagt hätte. Ich habe übelst tolle Menschen und Freunde kennengelernt in dieser Zeit und hatte Vorbilder im Glauben, an denen ich wachsen durfte. Ist jetzt Mitte, Ende 20, lebt nicht mehr in Hamburg, ist in einer anderen Kirche, aber sie engagiert sich beruflich für andere. Heute kann sie kämpfen wie eine Löwin. Sie hat mit ihrem Mann jetzt angefangen, auch so einen liebevollen Rahmen zu bauen, wo andere aufblühen können. Sie machen eine Kleingruppe. Sie leiten gemeinsam Alpha in ihrer Kirche, diese Abende, wo wir ja für Leute, die so Glaubensfragen haben, Rahmen schaffen, wo sie den Gott der Hoffnung, Gott der Zukunft kennenlernen können. Deswegen lohnt es sich zu kämpfen. Deswegen lohnt es sich, Gedanken gefangen zu nehmen. Deswegen lohnt es sich, segnend prophetisch für Menschen einzutreten und für sie zu sprechen. Amen. Amen.
Das war's mit der heutigen Predigt. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du Hamburger bist, freuen wir uns, dich auch offline in einem unserer Gottesdienste begrüßen zu dürfen. Mehr Infos findest du auf unserer Website unter cgbs.hamburg. Wir freuen uns auf dich.